befasst mit dem Thema, und wenn das nur ein Thema wäre, dann wäre das schon wieder sehr billig, damit, dass Gottes Gegenwart da ist, dass der Unsichtbare uns umgibt. Vor 14 Tagen sprach ich darüber, wo du Gott heute sehen und anfassen kannst. Und wir haben dann im Nachhinein gemerkt, während der Dienstzeit auch, während des Gebets hier vorne, während der Segenszeit, wie Gott wirklich als der Unsichtbare, Reale berührt hat, geheilt hat, Freiheit gebracht hat. Und ich möchte erstmal beten und dir sagen, Heiliger Geist, du hast die Leitung über diesen Gottesdienst. Ich übertrage alles an dich. Im vollen Ernst. Verherrliche den Vater und den Sohn. Heiliger Geist, verherrliche den Vater und den Sohn. Danke, Jesus. Für mich geht es um eine persönliche Beziehung, die wir mit dem Herrn haben. Wenn ich darüber spreche, dass der Unsichtbare hier unter uns ist, dann ist das nicht einfach nur der Füllstoff einer Predigt, sondern dann spreche ich von Realität. Er ist nämlich tatsächlich hier. Er ist tatsächlich hier. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend nicht eine Begegnung oder einen Kontakt mit der Gemeinde hast oder mit mir oder Leute, die vom Dienstteam hier sind, sondern ich wünsche mir, dass du vor allem eine Berührung, eine Begegnung hast mit dem Unsichtbaren, den du nicht siehst, der hier ist. Der hier ist. Ich hätte fast gesagt, der hier leibhaftig unter uns ist. Und ich sagte ja auch vor 14 Tagen, als Jesus in die Welt kam, da brach ein Jubel aus Jesus heraus und er sagt zu Gott, seinem Vater, in Hebräerbrief, einen Leib hast du mir bereitet. Endlich konnte Gott körperlich mit Menschen Kontakt aufnehmen. Einen Leib hast du mir bereitet. Im Alten Testament hat Gott sich verschiedentlich manifestiert und oder es erschien, bei Adam und Eva war er ständig mit ihnen im Garten unterwegs, sichtbar. Dann haben wir gesehen, wie er mit Abraham unterwegs war und Gott auch stundenlang, den ganzen Tag lang fast, bei Abraham gesessen hat. Abraham dann ein Kalb schlachten lässt und es wird gegrillt, herrliches Barbecue. Es wird gegrillt und Gott sitzt da den ganzen Tag mit Abraham zusammen und die essen zusammen. Haben einfach Gemeinschaft miteinander. Das ist, was Gott sich vorstellte. So stellt Gott sich das Leben mit uns vor, mit uns zu sein. Dann haben wir im Alten Testament sehr stark diese Bereiche, der Engel des Herrn. Und immer, wenn wir in der Bibel sehen, in deutschen Übersetzungen kommt es nicht so zum Tragen, aber im Hebräischen, wenn da steht, der Engel mit Artikel, der Engel des Herrn, dann kannst du feststellen, wenn du den Gesamtkontext liest, dann stellst du immer wieder fest, es ist Jesus, der sich dort sichtbar, körperlich sichtbar manifestiert. Aber das waren immer nur so sporadische Erscheinungen. Und Gott wünschte sich von Urbeginn an, ich will mit den Menschen wohnen, ich will unter ihnen wohnen, ich will ihr Vater sein, ich will ihr Gott sein. Sie sollen meine Söhne und Töchter sein. Ich möchte mit ihnen in Hausgemeinschaft leben. Und das ist sein innigster, tiefster Wunsch. Und dann kommt Jesus in die Welt mit einem Körper. Und Jesus jubelt zu seinem Vater, einen Leib, einen Körper hast du mir bereitet. Auf einmal war Gott, Jesus sagt nämlich, wer mich sieht, also wer ihn sieht, der sieht den Vater. Ja, die Werke, die ich tue, die tut mein Vater. Wenn ich rede, dann ist es das, was ich meinem Vater reden hörte. Wenn ich eine Handlung begehe, dann ist es das, was ich bei meinem Vater gesehen habe, was er gerne tun würde. Ich bin als sein Körper auf der Erde aktiv. Ich lebe, führe das aus, was mein Vater gerne sichtbar unter euch tun würde, wenn er einen Körper hätte. Und das lebte Jesus körperlich unter uns. Und deshalb, Vater, einen Leib, einen Körper hast du mir bereitet. Einen Körper hast du mir bereitet. Aber dann ist Jesus zum Himmel gegangen, in die Gegenwart Gottes zurück, zur Rechten Gottes. Und dann lesen wir im ganzen Neuen Testament die Fülle dieses Stoffes. Und das könnt ihr dann vor 3 Wochen ungefähr, habe ich darüber gesprochen, 3, 4 Wochen darüber gesprochen, dass wir Gottes Körper sind. Nein, das war sogar vor 2 Wochen. Dass wir Gottes Körper sind, das war im 3. Teil. Dass wir Gottes Körper sind. Jesus ist ein Geist, ein Geistwesen. Er hat jetzt keinen sichtbaren Körper hier auf der Erde wie wir. Aber dieser Jesus, der wohnt in uns. Und dieser Jesus sagt, Herbert, gib mir deinen Körper, gib mir dein Fleisch, gib mir deine Hände, gib mir deine Füße, gib mir deinen Körper. Ich möchte, dass dieser Körper mein Tempel ist und ich möchte durch diesen Körper mich der Welt präsentieren. Ich möchte durch deinen Körper dieser Welt zeigen, dass ich lebendig bin. Und dann sagt er, wir als Einzelne, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, aber ich bin nur ein Glied dieses Leibes. Wir alle sind Glieder des Leibes, des Körpers Christi. Wir sind Glieder, so wie dieser Finger, die Nase und wie auch immer, meine Zehen, das sind Glieder meines Körpers. Und so bist du. Ich, wir sind Glieder eines Körpers, der sich Körper Christi nennt. Wir haben das so fromm abgedroschen in den religiösen Keller gestellt, dass wir der Leib Christi sind, dass wenn man das manches Mal hört, dass man wirklich das religiöse Grauen kriegt. Leib Christi, wir sind Leib Christi. Hallo, Leib Christi zu sein bedeutet, wir sind Gottes sichtbarer Körper. Wir sind die Präsenz Gottes auf dieser Erde. Gott präsentiert sich auf dieser Erde nur durch seinen Körper, nur durch dich und mich. Wir die einzelnen Glieder, wir sind ein Körper. Und Korintherbrief sagt das deutlich, wir sind ein Körper. Wir sind der Körper Christi. Und sein Geist lebt in uns. Und dieser Jesus sagt, trag mich, Gemeinde, Körper, mein Körper, ihr seid mein Körper, tragt mich zu den Verlorenen. Tragt mich auf die Marktplätze, tragt mich auf eure Arbeitsstellen. Lasst die Leute um euch herum merken, dass wenn ihr in Erscheinung tretet, dass ich mit meinem Körper anwesend bin. Wenn wir irgendwo auftauchen, ist Jesus durch uns körperlich anwesend. Hallo? Darum geht es. Alles andere ist Religion. Und wenn wir Religion wollen, dann bin ich nicht zu finden. Weil Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Wenn du an deinem Job bist, egal wo du bist, dann bist du körperlich als Teil des Körpers Jesu Christi anwesend. Und Gott möchte durch deine Hände, durch deinen Körper sich an deinem Arbeitsplatz, an der Uni, wo immer du bist, in der S-Bahn, wo immer du fährst, wo immer du unterwegs bist, er möchte sich durch deinen Körper sichtbar, anfassbar möchte er sich der Welt mitteilen durch dich und mich. Das ist sein Wunsch. Einen Körper hast du mir bereit. Und dann kommt er und bis dahin war ja nicht möglich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist doch kein frommer Slogan. Christus in uns ist eine Realität. Christus in uns ist eine Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Das heißt, in uns lebt der Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Wenn wir in unserer Wohnung sind, ob wir auf der Couch sitzen oder im Bett liegen, da ist die Präsenz Jesu Christi da. Wenn ich in meinem Bett liege, dann ist Christus in mir. Wenn ich unter meiner Dusche stehe, ist Christus in mir. Und egal, wo immer ich unterwegs bin, Christus ist in mir. Der Leibhaftige, möchte ich fast immer sagen, obwohl er ja geistlich jetzt anwesend ist. Aber er ist hier sichtbar und wir werden darüber gleich noch mehr sprechen. Und ich bete, Herr, dass du dich als derjenige offenbarst, der du wirklich bist. Und du bist hier. Ich danke dir, dass es wahr ist, wie es von Mose geschrieben steht. Er hielt sich an den Unsichtbaren, den er nicht sah, so als würde er ihn sehen. Und darum geht es, im Alltag diesen Unsichtbaren mit diesem Unsichtbaren zu gehen und zu sprechen, mit ihm unterwegs zu sein, so als würde man ihn sehen. Und mit den, wenn ich sage immer wieder, durch die, auch wenn du Geisterunterscheidung hast, wenn du da erlaubst, dass der Heilige Geist dir das auch offenbart, weil die Gaben des Heiligen, die Gaben des Geistes sind allen Gläubigen gegeben, nicht einer Elite von irgendwelchen Leuten, sondern der Heilige Geist, er sagt die Bibel, er ist derjenige, der die Gaben hervorbringt, und diese Gaben sind allen gegeben, allen, da gehörst du und ich mit dazu, zum gemeinsamen Nutzen. Und der Heilige Geist möchte auch durch den Geist die Offenbarung geben, dass du die Präsenz Jesu, die Präsenz des Vaters, die Präsenz auch seiner eigenen Person des Heiligen Geistes wahrnimmst im Alltag, wenn du unterwegs bist. Alles andere ist fromme Religionsaktivität und auch Missionsaktivität. Menschen denken immer wieder, beten, das sei eine religiöse Pflicht. Das muss man halt als frommer Mensch so absolvieren. Manche glauben, wenn ich bete, dann werde ich wenigstens in den Himmel kommen. Ich kann nur sagen, wie anstrengend. Wie fürchterlich anstrengend. In Wirklichkeit ist Gebet, das ist ja für uns, das bringt uns ja auch, das bringt uns fast so in die Schiene oder in die Schublade von irgendwelchen Religionen. Wir müssen zu Gott beten. Wir absolvieren unsere Gebete. Aber Gebet bedeutet, ich spreche mit meinem Gott. Ich spreche mit meinem Vater. Ich spreche mit Jesus, mit meinem Erlöser. Ich spreche mit Jesus, wenn ich krank bin, der mein Arzt ist. Ich unterhalte mich mit meinem Doktor. So wie du dich in der Arztpraxis mit einem Hausarzt unterhältst, so solltest du dich, bevor du vielleicht mal den Hausarzt aufsuchst, und ich sage nicht, dass du nicht hingehen sollst, darum geht's gar nicht, aber wie wäre es, statt stundenlanger Wartezeiten irgendeinem Wartezimmer zu Hause mal zu sein, Jesus, du mein Arzt bist hier, der oberste Arzt, ich muss mal mit dir reden über mein gesundheitliches Problem, und dann redest du mit deinem Jesus über dein gesundheitliches Problem, und dann wird er dir Rat geben. Entweder wirst du seine Stimme hören, dass er sagt, mein Kind, ich mache dich jetzt gesund, ich bringe es in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass er sagt, geh zum Arzt, er wird diese Dinge für dich regeln. Aber es ist wichtig, mit ihm zu reden, sich mit ihm auszutauschen, mit ihm zu sprechen, ob es nun beruflicher oder persönlicher Natur ist oder auch gemeindlicher Natur. Also beten, das müssen wir als fromme Menschen erledigen. Das wäre etwas sehr Furchtbares, Anstrengendes. Wirklichkeit, Gebet ist Gespräch mit Gott. Deshalb mag ich das eigentlich, es ist halt nur immer lang so, wenn wir Gebetsgottesdienst schreiben, dann führe ich ja in meinem Flyer, in unserem Gemeindeflyer, führen wir die Leute ja schon wieder in die Irre. Gebetsgottesdienst. Wir laden ein zu einer religiösen Handlung. Eigentlich müsste man schreiben, Einladung zu einem persönlichen Gesprächsabend mit Gott. Das würde natürlich den Outlook-Kalender sprengen. So lange Texte da hineinzuschreiben. Aber das wäre eigentlich das Richtige. Einladung zu einem Gesprächsabend, zu einem persönlichen Gesprächsabend mit Gott. Darum geht es bei Gebetsabend. Darum geht es im Gebet. Darum geht es, wenn wir uns treffen. Und dieses Gespräch mit Gott ist auch der Schlüssel zu einer tiefen, innigen Freundschaft mit Gott. Also Gott, den ich nicht höre, Gott, der zu mir nicht spricht, Gott, der sich mir im Alltag nicht mitteilt, nicht mit mir kommuniziert, auf diesen Gott kann ich verzichten. So einen Gott brauche ich nicht. Dann kann ich auch eine Buddha-Statue anbeten oder irgend so ein Madonnenkruzifix oder dergleichen anbeten oder so ein Jesus, der am Kreuz da hängt oder eine Madonna irgendwo anbeten. Nee, weißt du, das ist es nicht. Es geht um eine persönliche, innige, von Herzen stattfindende Beziehung zwischen uns und Gott. So wie man mit einem Menschen durch Gespräche, Fragen und Antworten, wie man so einen Menschen kennenlernt, so ist das auch mit Gott. Wir sprechen mit Gott, wir haben Fragen, und dann, wenn du eine Frage an Gott hast, wie sieht es denn aus, wenn du Gott fragst, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Herr, wo willst du mich haben? Leite mich. Amen, tschüss, ich bin unterwegs. Hallo, ich dachte, du hast Gott eine Frage gestellt. Vielleicht solltest du jetzt auch mal zuhören, welchen Tipp er dir gibt. Und dann würdest du auch vor Irrläufern bewahrt werden. Wenn ich sage, Herr, wie soll mein Weg weitergehen? Wenn ich das den Herrn frage, dann setze ich mich hin oder stehe ich da. Ich sage, Herr, wie soll mein Weg weitergehen? Dann habe ich Punkt gemacht. Jetzt will ich ihn hören, seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme, wenn sie im Himmel angekommen sind. Oder steht das bei euch nicht so? Ich will eine Antwort. Ich will von meinem Vater, wenn meine Töchter zu mir kommen und sagen, Papa, ich habe die und die Frage, dann wollen sie auf diese Frage eine Antwort haben. Und wenn ich diese Frage in dem Moment beantworten kann, dann werde ich sagen, hör zu, mein Schatz, das ist so und so oder das kann ich für dich tun oder ich würde diese Lösung für dich sehen oder wie auch immer. Wenn ich keine Antwort auf die Frage weiß, dann sage ich, du Schatz, da musst du mir einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich muss schauen, welche Lösung wir da finden, denn ich bin ja nicht Gott. Aber Gott hat Lösungen. Aber ich habe genauso erfahren, wenn ich mit ihm spreche und erfahre es auch so, dass ich sage, Herr, darüber wüsste ich jetzt gerne eine Antwort und ich möchte eine Klarheit. Was sagst du dazu? Dann kommt auch manches und dann höre ich. Ich will es hören, sonst brauche ich diesen frommen Satz überhaupt gar nicht zu sprechen. Dann bin ich da. Das heißt, wir hören auf, in Action zu sein, Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Weißt du, was oft das Schlimmste sein kann, wenn wir die Welt missionieren wollen und keine Zeit haben für eine persönliche Beziehung mit Gott? Dann sind wir wirklich arme Missionierer. Und irgendwann musst du dann wieder missioniert werden hinein in die Gegenwart Gottes, um es mal so zu sagen. Aber wenn ich mit Gott spreche, dann will ich eine Antwort haben. Und er hat gesagt, rufe zu mir, sprich zu mir, ich werde dir antworten. Also antworte ich. Und manches Mal ist es so, dass er sagt, darüber sprechen wir später nochmal. Ich werde es nochmal anstoßen. Dann weiß ich, Gott hat dazu was zu sagen, aber er möchte jetzt darüber nicht reden. Das ist genau wie ich es meinen Kindern sage, du Schatz, darüber kann ich mit dir jetzt noch nicht reden. Verstehe? Und dann sage, aber wenn ich dir antworten kann darauf, dann werde ich auf dich zukommen. Und dann sagen wir, danke Papa, schön, dass man weiß, man ist geborgen, mein Papa, der wird mal auf mich zukommen und der wird mir sagen, Antwort geben auf diese Frage. Und das weiß ich von meinem Vater im Himmel. Wenn ich mit ihm lebe, mit ihm gehe, mit ihm meinen Weg, mein Dasein habe, wenn ich in ihm bin, wenn ich so mit ihm durch den Alltag gehe, dann sagt er, du, jetzt nicht. Und es gibt auch mal andere Punkte, es geht manchmal ganz anders. Dann sage ich, Herr, also ich wüsste schon gerne, wie das oder dies oder jenes geschehen sollte. Und in dem Moment schießt es mir durch den Kopf, welche Konsequenz seine Antwort haben könnte. Dann habe ich gesagt, Herr, aber die Antwort will ich nicht jetzt. Habe ich manches Mal in meinem Leben gesagt, Herr, nicht jetzt. Da rede ich später nochmal mit dir. Dann weiß Gott, der Herbert will darüber jetzt noch nicht so intensiv reingehen. Aber er ist mein Vater, mit dem ich rede. Verstehst du? Wie wagst du es? Ich wollte dir Antwort geben und du sagst zu deinem Gott und Schöpfer später. Und dann ist Gott sauer, stinkig, zieht sich zurück, schmollt. Nee! Er hat uns einen freien Willen gegeben. Ich kann sagen, ich will jetzt nicht hören. Ich kann aber auch sagen, ich will jetzt hören. Verstehe man? Aber manchmal sind wir so voreilig. Am besten wollen wir, Herr, was machst du mit Bruder und Schwester sowieso? Dann kriegst du dieselbe Antwort, die der Petrus von Jesus gekriegt hat. Das geht dich jetzt nichts an. Es geht dich nichts an. Also der Herr ist nicht da, um unsere Neugier zu befriedigen. So, wenn wir also mit dem Herrn sprechen, in einen Austausch kommen, unsere Fragen haben, seine Antworten kennenlernen oder auch wir antworten auf seine Fragen, die er an uns stellt, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann entwickelt sich zwischen uns und Gott eine Freundschaft, eine Beziehung. Man lernt sich absolut gut kennen. Sprechen mit Gott ist kein Aufsagen auswendig gelernter Formeln, kein Murmeln von Sprüchen, sondern ehrliche Kommunikation, ehrliches Gespräch, ehrlicher Austausch mit Gott. Ob Gott antwortet, ob er dir antworten wird, dafür musst du nicht mal gläubig sein. Du kannst sogar als Ungläubiger hingehen und zu Gott und ihn fragen, Gott, gibt es dich? Wo bist du, Gott? Hast du überhaupt Interesse an mir? Gott ist ein Gegenüber, mit dem wir sprechen, mit dem wir uns austauschen. Gebet ist Gespräch, Austausch mit Gott. Es ist genauso, wenn ich mit Marita spreche, mit meiner Frau, dann kannst du sagen, ich bin gerade im Gebet mit Marita. Aber was tun wir? Wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus. Und Religion hat diesen Begriff Gebet so belegt, dass wir denken, da kommst du mit irgendwelchen beschwörenden Formeln und bringst den Gott auf dein Level oder du knetest ihn gnädig, damit du ihn nicht weiter mit Worten nervst, dass er endlich sagt, ja, das wird er so nicht tun, das wird so nicht geschehen. Du kannst Gott Fragen stellen und du solltest danach auf ihn hören und ihn antworten lassen. Du kannst damit rechnen, dass Gott antwortet. Du darfst damit rechnen. Gott will, dass du damit rechnest, denn Jesus hat gesagt, meine Schafe, gehörst du zu ihm, dann hören sie meine Stimme. Das ist unser Vorrecht, die Stimme unseres Herrn zu hören. Also ich sagte, beten ist mit Reden mit Gott. Und ich weiß, als ich meine Beziehung mit Gott so anfing, ich war ja früher, war ich immer so dieser, so einfach mehr Jesus, also aus dem freikirchlich-pfingstlichen Hintergrund, aus dem ich komme, da war das so immer Jesus. Also Gott als Vater wurde so gut wie nie genannt. Es war immer Jesus, alles war Jesus und wenn du betest, Jesus und Heiland und so weiter, war gut. Und ich weiß, dann kam ich auf das theologische Seminar, zum Theologiestudium und dann lernte ich auf einmal, also nicht nur die freien Pfingstler, sondern auch die, ohne Negatives, keine negative Bewertung, die organisierten Pfingstler kennen. Und wir waren dort auf dem theologischen Seminar, so an die 100 Schüler wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel wir heute waren, aber so die Richtung, vielleicht auch 80, auf jeden Fall aus verschiedenen gemeindlichen Hintergründen. Und ich muss sagen, für mich war das so, als ich ins theologische Seminar kam, es war für mich so, als wenn ich aus einem herrlichen Fluss, erfrischenden Fluss herauskomme und auf einmal ans trockene Ufer gesetzt werde. Denn die Art, wie ich sie jetzt bei meinen Mitstudenten kennenlernte, auch zu beten, nicht alles, es gab auch manche, die hatten so diese Couleur, wie ich die Prägung hatte, nachdem ich gläubig geworden war. Und ich war ja da erst einmal drei Jahre etwa gläubig. Und du musst dir vorstellen, und bei uns war es so, wenn wir gebetet haben in unserer Gemeinde, da wusstest du immer, der Unsichtbare ist da. Du wusstest, hier ist er, er bewegt sich unter uns. Das war sehr stark. Aber was unsere Gemeinde nicht hatte, sie war missionarisch, evangelistisch, total inaktiv. Als ich in die Gemeinde kam, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand sich der Rettung Verlorener widmete, außer im Gebet, in den Gebetsstunden. Sag mal, da wurde gebetet, oh, bring sie in die Gemeinde, rette die Verlorenen, mache es und so weiter. Das war ein Punkt, aber natürlich kam sie nicht, weil Jesus hat ja gesagt, geht ihr hin und holt ihr sie rein. Oder geht ihr, er sagt nicht mal, holt sie rein, geht hin und bringt ihnen das Evangelium. Beziehungsweise an manchen Stellen sagt doch, nötigt sie hereinzukommen. Das waren so diese Gebete. Aber dieser andere Part, wo wir diese persönliche Zeit mit dem Herrn hatten, ich weiß, einer unserer Lieblingssong war, Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, Jesus ist hier. Und wenn unser Pastor diesen Song anstimmte, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, dann wusstest du, heute Abend ist alles möglich. Dort war, als ich dann aufs theologische Seminar kam, war Gebet eigentlich mehr so die kürzere Fassung. Es war mehr so theologisches Wissen, Kenntnis nehmen. Es war auch, wir müssen diese Welt für Christus gewinnen. Und es war eine ganz andere Art, anzubeten, ein ganz anderer Stil, der mir sehr, sehr trocken schien und anderen, die, sag ich mal, aus unserem Hintergrund kamen, aus meinem Hintergrund kamen, auch sehr trocken erschienen. Irgendwie vermissten wir so dieses Persönliche mit dem Herrn. Und ich muss zugeben, es verging kein Jahr. Da war ich theologisch so involviert und am Studieren und am Machen. Irgendwie habe ich das auf einmal gar nicht mehr so vermisst. Ja? Denn man war jetzt beschäftigt. Du hast deine Prüfung zu schreiben, du hast deine Referate zu schreiben, du hast deine Predigten zu halten. So. Und, aber zwischendurch kam es immer wieder so, wenn wir dann unsere Gebetstage hatten, wo wir den ganzen Tag gebetet haben, dann merken wir, oh, wir haben irgendwas verloren. Diese persönliche Beziehung zu ihm. Jesus ist hier, alles ist möglich. Wir können mit ihm sprechen und wir sollten mit ihm sprechen. Gebet ist, ich unterhalte mich mit Gott. Das ist Gebet. Ja? Ich unterhalte mich mit Gott. Gebet ist, ich treffe mich mit Gott. Ich habe ein Anliegen. Ich will, dass meine Angehörigen, die Jesus nicht kennen, gerettet werden. Dann gehe ich zu meinem Vater. Dann sage ich, oh Vater, rette sie. Unternimm was, Vater. Oh, ebne die Wege, Gott. Mache, Gott. Und dann bete ich das 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Irgendwann hast du die Schnauze voll. Denn du kannst ja nur zu dem Schluss kommen, dieser Gott, den du so angefleht hast, rette meine Familie und mein Sohn, meine Tochter ist immer noch unerrettet, meine Eltern sind immer noch ungläubig. Dieser komische Gott scheint scheinbar gar kein Interesse daran zu haben, meine Familie zu retten. Ich habe ihn darum gebeten und er sitzt faul rum. Dieser Gott sitzt faul rum, er kümmert sich nicht um die Dinge, um die ich ihn gebeten habe und ihn vielleicht noch beauftragt habe, sie zu tun. So hat Gott sich das auch gar nicht vorgestellt. Sondern Gott hat gesagt, dass die Rettung der Verlorenen, auch unserer Söhne und Töchter und Eltern, unserer Kinder, das ist unsere Aufgabe. Was wir tun ist, wir gehen in die Gegenwart Gottes, wir sprechen mit Gott, sagen Gott, ich möchte meinen Sohn oder meine Tochter so gerne gerettet sehen. Ich möchte, dass sie mit mir in der Gemeinde dir dienen. Herr, was kann ich dazu tun? Was kann ich tun, damit sie in dein Reich kommen? Und dann wird Gott antworten. Es wird sein, vielleicht, dass Gott sagt, sie sind im Moment nicht so weit. Aber ich arbeite ihn. Du musst wissen, während der ganzen Zeit, auch während du nicht betest für deine Kinder, arbeitet Gott an ihnen, weil er will, dass sie gerettet werden. Amen. Verstehst du? Du bist nicht, ich habe heute nicht für meine Tochter gebetet. Und dann geht dir die Luft aus. Nein, nein, Gott arbeitet die ganze Zeit an ihnen. Denn vor allem, wenn du gläubig bist, was hat er gesagt? Dass wenn ein Mann oder ein Mensch den Herrn fürchtet, dann haben selbst seine Kinder eine Zuflucht. Gott also kümmert sich um meine Kinder. Auch wenn ich ihn nicht darum bitte. Ich werde euch nachher zeigen, Gott kümmert sich um jeden Ungläubigen in dieser Welt. Aber diese Ungläubigen, sie können nun mal keinen Geist Gott sehen. Sie können mit Gott nur in Berührung kommen, indem sie mit Gottes Körper in Kontakt kommen. Und dieser Körper, das sind wir, du und ich, fromm genannt Leib Jesu. Wir sind Gottes sichtbare Präsenz, sein Körper. Ihr seid der Brief Christi von allen Menschen gelesen. Du kannst den Leuten Neue Testamente schenken. Glaube mir, zuerst lesen sie dich und dann das Neue Testament. Sie werden immer erst dich lesen, wie du bist, wer du bist. Das lesen sie. Und das ist auch das Geheimnis, sage ich, wo Menschen auch hineinkommen zu Gott. Was lesen sie an dir und an mir? So, also wir reden mit Gott und wir kommen zu unseren Kindern und Gott wird sie antworten, wie auch immer es sein mag. Vielleicht sagt er, ich arbeite an deinem Kind, hab Geduld, aber sei ein Freund deines Kindes. Also mir hat Gott vor vielen Jahren gesagt, sei ein Freund deiner Kinder. Versuche nicht ständig ihr Erzieher, vor allem nachdem sie erwachsen sind, das muss man dann endlich mal aufhören, Nur wir haben uns ja, als sie minderjährig waren, haben wir uns ja an Erziehung so sehr gewöhnt, dass manche Eltern sogar meinen, wenn ihre Kinder heiraten, dass sie bis in die Ehe hinein erziehen müssen. Und manche Mütter und Väter habe ich erlebt, da ist der Sohn, die Tochter schon 55, 60 Jahre alt und die Eltern versuchen immer noch zu erziehen. Gib es auf. Wenn du sowas machst, ist der beste Weg, dass du sie von Gott vertreibst, der beste Weg, dass sie sagen, der Gott ist bestimmt so ein nerviger Trizer wie meine Eltern und so nervigen Trizer als Gott brauche ich nicht. Ich brauche nicht solch einen Gottvater. Mein irdischer Vater nervt mich schon genug. Deshalb müssen wir mit Gott sprechen. Gott, wie kann ich meine Kinder, meine Familie erreichen? Wie kann ich Menschen um mich herum erreichen? Und Gott, wenn ich das frage, dann wird er mir Antwort geben. Vielleicht wird er sagen, hab noch ein bisschen Geduld, ich arbeite, auch was auf deiner Arbeitsstelle ist, wo immer es sein mag, habe noch etwas Geduld. Die Wege werden bereitet. Aber du solltest auch wachsam sein, offen sein, dass der Heilige Geist auch dann eines Tages sagen kann, heute ist die Stunde, dein Kollege ist reif. Und dann kommt dieser Kollege vielleicht an und sagt, meine ganze Welt ist zusammengebrochen, alles ist schlimm auf dieser Erde und meine Frau und meine Kinder und meine Familie und alles geht den Bach runter. Wo soll denn da noch ein Gott sein? Und dann kommst du zum Zug und sagst, hier ist er, heute an diesem Tag. Wir sind hier zusammen, weil er uns zusammengebracht hat und weil ich die Lösung für dich habe. Versteh, das ist nicht ein wildes Rumfuchteln in irgendeinem missionarischen Eifer. Wir sollten Zeit mit Gott verbringen. Damit meine ich nicht, sitze den ganzen Tag irgendwo und höre Predigten. Weißt du, das ist, muss ich auch wieder sagen. Ich habe es schon mal gesagt. Weißt du, die eine Predigt nach der anderen aus dem Internet zu ziehen und den ganzen Tag, weißt du, ich höre den ganzen Tag Predigten, dann denke ich immer, armer Mensch, wie schade, hast keine Gelegenheit mit Gott zu reden. Denn irgendein Prediger quakt dich gerade zu. Ich meine kannst du mal runterladen. Nein, verstehe. Du musst doch mal sehen, dass Gott sagt, schalt den Herbert jetzt mal ab. Ich will mit dir reden. Er hat jetzt vielleicht in der Predigt einen Satz gesagt, schalt mal ab, über diesen Punkt will ich jetzt mich mit dir unterhalten. Und dann ziehen wir uns das nicht bis zum Schluss rein, sondern wir hören, was er zu sagen hat. Beten ist reden mit Gott. Und ich weiß, als ich so anfing, mit Gott zu reden, ich weiß, vor allem, wenn man gar nicht gewohnt ist, Gottes Stimme zu hören, dann weiß ich, manches Mal war ich ganz einfach da und ich hatte mich dann in mein Wohnzimmer gesetzt und dann sage ich, hallo, hallo Herr. Theologisch wusste ich ja, er ist da. In meiner Bibel steht, er wohnt in mir. Und da kam nichts irgendwie. Weißt du, wir wollen so ungefähr, ich habe jetzt eine himmlische Flatrate, ich telefoniere mit Gott, Gott rede, bevor ich zu Ende geredet habe, denn ich habe heute nicht viel Zeit. Aber weißt du, dann habe ich mich hingesetzt, doch einfach so im Geist mal gebetet. Oh, ich bete dich an, Vater, ich bete dich an, Vater, ich bete dich an, Vater. Meine Seele, die so dominant war, die musste zur Ruhe gebracht werden. Und ich fing an, im Geist zu singen. Auf einmal merkst du, ja, der Geist fängt an zu dominieren. Ich sage, Vater, bist du da? Ja, ich bin da. Natürlich bin ich da. Na klar bin ich da. Verstehst du, er spricht mit dir. Ein Lied, das wir früher als Pfingstler gesungen haben, ist, er geht mit mir und er spricht mit mir. Er sagt mir, Kind, du bist mein, du gehörst zu mir. Wenn ich gehe, er geht mit mir. Und wo ich gehe, er spricht mit mir. Er ist mit mir unterwegs. Es geht nicht um Religion. Es geht um eine persönliche Beziehung mit ihm. Du musst Gott nichts vorbeten. Erzähle ihm, sprich mit ihm, was auf deinem Herzen ist. Schütte vielleicht auch mal dein Herz vor ihm aus. Aber dann lass es nicht beim Auskotzen bleiben. Entschuldige, dass ich das so krass sage. Aber wir sind so, ich habe ja früher in der Telefonseelsorge gearbeitet. Und da wurde uns vor allem gesagt, du musst vor allem zuhören. Und dann haben Leute angerufen, ich habe zugehört und es war klar, dafür ist Telefonseelsorge da. Und dann haben die Leute ihren ganzen Ding alles runtergeladen und ihren ganzen Kummer und auch Dreck und Schmutz. Und du saßt am anderen der Leitung und zwischendurch, du kamst doch gar nicht zu Wort, um vielleicht mal irgendwie was zu sagen. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Und dann irgendwann, manchmal nach einer Stunde, zwei oder drei, konnte es sogar mal dauern, da war das Gespräch zu Ende. Ja, schön. Danke für dieses gute Gespräch, das wir miteinander hatten. Ich rufe mal wieder an. Aufgelegt. Es war ja kein Gespräch. Und die meisten Christen leben so mit Gott. Herr, hier bin ich und jetzt schütte ich mich vor dir aus. Das ist es, das habe ich. Warum macht meine Tochter, warum entzieht sie sich, warum macht sie nicht, warum macht mein Mann nicht, warum macht meine Frau nicht, warum Herr? Herr, du musst da was tun, du bist doch Gott. Ich verstehe gar nicht, du hast gesagt, alle Dinge sind dir möglich und du wirst da was tun. Ich verstehe nicht, warum du nicht mit meinem Mann mal redest. Was soll denn das Ganze? Ich verstehe das nicht, Herr, aber ich vertraue dir, Halleluja, Amen. Der Bus fährt. Hallo, willst du wirklich eine Antwort? Dann setz dich hin und dann sprich mit deinem Vater im Himmel darüber. Und dann wird er dir vielleicht sagen, hör zu, liebe Ehefrau. Es wäre gut, wenn du nicht so herrschsüchtig bist. Wie sagte ein Prophet, der drückte das immer sehr vornehm aus, wenn er ein Wort für herrschsüchtige Schwestern hatte. Dann sagte er, Schwester, und der Herr sagt dir, lass deinen Mann die Hosen anhaben. Lass ihn die Hosen anhaben. Okay, gut. Jeder im Raum wusste es. Er hätte es auch direkt sagen können, hör auf, deinen Mann zu tyrannisieren oder zu beherrschen. Wie willst du ihn für Christus gewinnen, wenn er ständig deinen Wortattacken ausgesetzt ist, so wie eine Stalinorgel früher ihre Geschosse losließ? Nee. Wir reden mit Gott. Du musst Gott nichts vorbeten. Sprich mit ihm. So wie du mit deinem Seelsorger offen reden würdest. So wie du mit deinem Vater oder Mutter vielleicht reden würdest. Vielleicht hast du aber nie etwas sowas kennengelernt. Beten ist, wie ich sagte, auch schon kein Monolog, sondern du musst Gott Raum für Antwort geben. Und ich will, wenn ich rede, wenn ich mit Gott rede, und das ist nicht, dass ich mich irgendwo hinsetze und sage, so Gott, jetzt muss ich reden, ich habe zwar nicht viel. Nein, ich rede mit ihm überall. Ich rede im Auto, ich rede unterwegs, ich rede bei der Arbeit, ich rede, egal was immer ich tue, ich rede mit ihm. Aber ich babbel nicht jetzt in eine Tür. Rede mit ihm heißt, das heißt, jeder Ort ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, mit ihm zu reden. Und manchmal reden wir stundenlang gar nichts. Vielleicht auch manchmal einen ganzen Tag nichts. Und manchmal bin ich vielleicht abends und sage, oh Herr, dieser Tag, der hat mich echt geschlaucht. Und dann antwortet er, ich weiß, gönn dir was Ruhe. Gönn dir etwas Ruhe. Da kommt die religiöse Maschine, die käme und würde sagen, du hast aber heute noch nicht so viel Verse gelesen, du hast heute noch nicht so viel gebetet und du hast auch noch nicht dich irgendwo stille Zeit hingesetzt. Die religiöse Maschine, die würde dir wieder einhämmern, was du alles religiös nicht in Ordnung gemacht hast. Verstehst du? Entschuldige bitte, auf sowas pfeife ich. Und Gott pfeift auf sowas. Etwas zu absolvieren, ist überhaupt nichts mit Gemeinschaft mit ihm zu tun. Sondern ich gehe zu ihm. Wie ein Kind zu seinem Vater, wie ein Sohn zu seinem Vater. Wie einer, dem er Talente anvertraut hat, sein Reich zu bauen. Herr, du hast mir Talente gegeben, wie gehe ich mit diesen Talenten um? Du hast mir eine Berufung gegeben. Herr, wie kann ich diese Berufung leben? Wie kann ich das klar machen? Das musst du mit Gott besprechen. Das solltest du nicht nur mit Seelsorgern besprechen. Das musst du auch mal persönlich mit Gott besprechen. Wie kann ich das leben, Herr? Und der Herr wird dir antworten, wie du das leben kannst. Probier es einfach mal aus. Sprich mit dem, der alles in der Hand hat. Und beim Beten, im Gespräch mit Gott, erfährt man mehr über Gott, mehr über sich und mehr über das Leben insgesamt. Denn wenn du mit Gott redest, vielleicht dich sogar manchmal in ein gutes Licht zu stellen versuchst. dann wird er sagen, etwa vielleicht auch so, naja, so eine Leuchte warst du heute gerade nicht. Wie ein Vater das seinem Kind sagen würde. Herbert, heute warst du nicht so eine Leuchte. Oder wenn ich manches Mal etwas gesagt habe oder etwas sage, dann ist es ganz einfach, da habe ich ihn nicht gefragt, war das gut, was ich gesagt habe oder nicht, sondern ich habe etwas gesagt und ich merke, in meinem Geist, war das so gut? Und er spricht hinein und sagt, war nicht so gut, das hättest du eigentlich weglassen können. Das hättest du dir sparen können. Das hatte gerade nicht gute Auswirkungen. Das ist aber der Rat meines Vaters. Das ist nicht die Anklage meines Vaters. Das ist der Rat meines Vaters, damit ich hinterher nicht denselben Fehler noch einmal begehe. Er ist mein Ratgeber. Nicht nur Ratgeber wunderbar zu Weihnachten, sondern 12 Monate im Jahr. Wunderbarer Ratgeber. So. Und da, im Sprechen mit Gott, erlebst du Hilfe, erlebst du Antwort, Trost und tiefe Freundschaft mit Gott. Am Anfang mag so ein Sprechen mit Gott vielleicht für dich ungewohnt sein, aber du wirst merken, es ist ein total kostbarer Schatz. Vor allem ist das ein Leben absolut frei von irgendwelcher Anklage. Selbst wenn ich Fehler begehe, mein Vater klagt mich nie an, sondern er gibt mir Rat, wie ich in Zukunft diesen Fehler vermeiden kann und nicht mehr in dasselbe hineinfall. Das ist wie der himmlische Vater. Die Schrift sagt, von ihm geht alle Vaterschaft aus. Er ist der beste Vater des Universums. Und dieser Vater verdammt mich nicht, verurteilt nicht. Dieser Vater ist mein Ratgeber, mein Helfer in allen Lebenslagen. Ich habe es schon mal anders zitiert, Johannes 17, Vers 3, möchte es aber in diesem Zusammenhang doch noch mal reinbringen. Jesus, als er dann auf seinem Weg zum Kreuz war und dann dieses hohe priesterliche Gebet anfing, dann sagt er in Johannes 17, Vers 3, das ist Vater, er betet zu Gott, dem Vater, über die, die du mir gegeben hast, denen habe ich ewiges Leben gegeben. Und dann sagt der Vater in Johannes 17, 3, das ist aber das ewige Leben, das spricht er mit Gott und erklärt es auch seinen Jüngern dabei. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Ewiges Leben ist nicht Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Ewiges Leben ist auch nicht eine Menge von irgendwelchen Bußgebeten. Ewiges Leben ist, Gott zu erkennen. Und wenn du Gott erkennst, dann kommt eine Ehrfurcht und ein Respekt in dein Leben, ihm gegenüber und auch deinen Brüdern und Schwestern gegenüber. Und selbst wenn du vielleicht trotzdem in diesem Lauf und in diesem Verwandlungsprozess mit ihm in sein Bild verwandelt zu werden, um es mal wieder so fromm zu sagen, wenn du in diesem Prozess bist und du hast vielleicht einen Bruder oder Schwester oder jemand respektlos behandelt, dann wird der Vater dir sagen, es war nicht gut, was du jetzt gemacht hast. Und wenn da Verletzung geschehen ist, er wird dir sagen, bring das doch in Ordnung, damit das Band des Friedens aufrechterhalten wird. Dein Vater wird mit dir reden und dir Rat geben. So kenne ich ihn. Ich kenne ihn über die Jahre, wie er spricht, wie er sich verhält. Von daher, wenn ich manches Mal in Bibelübersetzungen gewisse Texte lese, wenn ich dann etwas lese, dann stelle ich fest, das ist falsch übersetzt. Dann lese ich, denke ich, das ist nicht richtig übersetzt, das ist nicht korrekt übersetzt. Weil das sofort gegen meine Gotteserkenntnis geht. Und dann gehe ich hin, gucke mir den griechischen Text an und wenn es im Hebräischen ist, dann konsultiere ich einen Kollegen, sagt, du kannst Hebräisch sein, würdest du mal bitte diesen Text untersuchen, was steht da genau? Ja, sagt er, genau steht da, ach, interessant, sagt er, wie es bei uns steht, steht es da so nicht. Es steht so. Und verstehst du? Und du merkst, ja, dieses Zeugnis, weil du Gott kennst, manche Bibelübersetzer, sie haben die Bibel übersetzt und da ist so ein knetender, knutender, dich drangsalierender Gott in die Übersetzung mit hineingekommen. Und das tut deinem neugezeugten Geist weh, weil Gott ist kein Sklaventreiber. Er hat nämlich erklärt, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Es ist Schluss mit Treiberei in deinem und meinem Leben. Es ist Schluss, dass du geknutet wirst, geknechtet wirst. Es ist Schluss damit. Du bist zur Freiheit berufen und nicht zur Knechtschaft. Was sagt denn Paulus? Ihr seid aus der Knechtschaft dieser Welt und ihr seid aus der Knechtschaft der Sünde herausgerettet worden. Warum lasst ihr euch denn jetzt schon wieder in religiöse Knechtschaft hineinbringen? Warum lasst ihr euch jetzt schon wieder religiös bezwingen? Ihr habt doch den Christus nicht so kennengelernt, sagt er dann. Ihr habt doch den nicht so kennengelernt. So. Und du wirst merken, wenn du ihn kennst, du wirst merken, welch ein kostbarer Schatz für das ist, für dich ist. Johannes 17,3, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Folge wird sein, dass du dein Leben unter Christus stellst und jetzt mit Christus lebst. Die Folge wird sein, dass du aufgrund deines Glaubens dich taufen lässt im Gehorsam. So, Jesus sagt, so ist es nötig und wichtig, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Taufe, Glaubenstaufe gehört zum Gläubigwerden und nicht umgekehrt. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, erkennen. Vater, dass sie dich erkennen und den du gesandt hast. Was sagt denn einer der Jünger kurz bevor Jesus zum Vater geht? Zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, hör mal zu. Ich bin jetzt 3,5 Jahre mit euch zusammen. Du fragst mich, zeig uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. So wie ihr mich kennengelernt habt, wie ihr mich, Jesus, körperlich anwesend auf dieser Erde kennengelernt habt, so ist der Vater. Wer den Vater gesehen hat, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen, sagt er damit. So ist Gott. Du kannst mich anschauen, dann weißt du, so ist Gott. Ja? Und Gott möchte, dass seine Gegenwart in unser Leben hineinkommt. Ich denke, ich sagte, ich komme aus der freien Pfingstler-Richtung. Das war so die Waldvogel-Ladong-Richtung. Und ich weiß, der Pastor Waldvogel, wenn der mal irgendwo auf dem Gemeindehof saß oder auch Spielplatz irgendwie und Kinder waren da, dann saß er da auf der Bank und dann saßen, meistens waren immer Kinder, die saßen links und rechts neben ihm. Und manche, die standen da. Und einmal kam ein Kind, nahm das andere weg. Lass mich jetzt auch mal neben den Herrn Jesus sitzen. Ja? Lass mich auch mal neben den Herrn Jesus sitzen. Das war so. Und ich habe eine der Waldvögel kennengelernt. Wenn ich bei ihm im Haus war, wir haben zusammen Mittag gegessen. Und während wir gegessen haben, zwischendurch, da hörtest du immer wieder auch in ihm ein tiefes Oh, praise. Praise the Lord. Er hatte so eine ganz tiefe Stimme. Praise, praise the Lord. Praise the Lord. Und dann hat er Mittag gegessen, fertig. So, Brüder, dann will ich jetzt nochmal graben gehen. Ich will nochmal graben gehen. Ich will nochmal graben gehen. Natürlich wussten wir, was graben ist. Dann nahm er seine Bibel, die da lag. Sagte, mein Körper hat Mittag gekriegt. Mein Geist braucht jetzt auch Mittag. Und dann hat er die Schrift gelesen. Ich muss noch mal graben gehen. Und er hat eine ganz starke Präsenz Gottes in seinem Leben, wenn du mit ihm zu tun hattest. Und ich weiß, als ich damals in seinem Haus war, er hat mir einen Rat gegeben. Und bei all meiner Unsicherheit, die ich hatte, bei all meinen Fragen und bei aller religiösen Prägung, die ich mir schon hatte, selbst aufgestülpt oder durch andere aufstülpen lassen, dieser Rat, den ich dann befolgte, ich ging nämlich an diesem Mittag auch graben. Ich ging graben und ging in mein Zimmer dort, in dieser Konferenz. Und dann habe ich Zeit mit Gott verbracht. Und die Gegenwart Gottes, die ist so stark in mein Leben gekommen, dass als ich am Abend in den Gottesdienst kam, für die Geschwister, die mich während der Konferenz gesehen haben, als sie mich am Abend sahen, da haben sie gesagt, der Herbert ist nicht der von heute Morgen. Der ist nicht der von heute Morgen. Hier ist was passiert. Und eine Gegenwart Gottes, die hervorströmte. Und dieses können wir alles im Alltagsgetriebe verlieren. Vor allem, wenn wir religiös gepolt sind. Und nicht verstanden haben wir, dass wir durch Jesus Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden durch Christus. Es gibt keinen Millimeter, kein Gramm eigener Leistung, das du hinzubringen kannst, um vor Gott angenehm zu erscheinen. Durch Christus bist du absolut angenehm geworden. Das musst du als Grundbasis einfach mal wissen. Durch Christus bin ich absolut, absolut für immer angenehm geworden. Dann hatte ich euch letzte Woche noch einen Vers gelesen und einen Abschnitt, den würde ich euch gern nochmal lesen. Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 28. Letzte Woche hatte ich nur 27 und 28, vorletzte Woche, 27 und 28 gelesen. Paulus spricht dort zu den Ungläubigen. Er spricht dort nicht zu einer Gemeinde. Wenn wir diesen Text lesen, denke daran, er spricht zu nicht bekehrten Menschen. Er spricht zu Menschen, die Götzen verehren. Er spricht zu Menschen, die heidnische Priester und Priesterinnen haben. Er spricht zu Leuten, wo die Männer religiöse Hurentempelbesuche hatten. Und. Eine Gesellschaft, die eben war wie die Gesellschaft der damaligen Zeit. Und Paulus ist da und predigt und spricht zu diesen ungläubigen Menschen. Vers 24 fortfolgende bis 28. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ihr wisst, er ging doch durch Athen und sagt, ich habe eure Bauten gesehen, eure herrlichen Tempel gesehen, ich habe eure Statuen gesehen. Und da habe ich eine Statue gesehen, dem unbekannten Gott. Und Paulus sagt, diesen Gott verkündige ich euch, diesen unbekannten Gott. Ich habe sein Buch mitgebracht, ich habe seine Lehre mitgebracht. Und er erklärt ihnen, dieser Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient. Du kannst Gott nicht bedienen. Hallo? Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, rücken wir also zu Adam und Eva, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Steht das auch bei dir so? Dass sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja, oder eigentlich, der ja wirklich nicht fern ist von einem jeden von uns. Also Gott hat den Menschen Grenzen ihres Wohnens gegeben. Und er sagt, ich habe einen Wunsch für die gesamte Menschheit. Und das erklärt Paulus diesen heidnischen Leuten. Ich spreche von diesem Gott und von seinem Wunsch, mit euch zu sein. Er möchte von euch gefühlt, getastet werden. Du kannst in eine persönliche Beziehung mit diesem Gott kommen. Und Paulus war ein wunderbares Glied vom Körper Jesu Christi, wenn er unterwegs war, dass man betasten und anfassen konnte und die Menschen erlebten durch ihn Gott. Dass sie Gott hat das also so bestimmt, dass sie Gott suchen, dass sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja wirklich nicht fern ist von jedem von uns. Vers 28, dann sagt er etwas den Ungläubigen. Da würde ich sagen, Mensch, Paulus, bist du theologisch jetzt irgendwie gerade von deinem Lehrstuhl gefallen? Denn in ihm leben und weben und sind wir. Das sagt er diesen Ungläubigen. In ihm leben, weben und sind wir. In ihm leben, weben und sind wir. Ich sagte schon neulich mal, in ihm leben wir. Das Wort Leben, haben wir unser Dasein. Unsere Existenz ist in ihm. Und das ist ganz klar, was der Kolosserbrief ja auch sagt. Durch Jesus Christus wurde die ganze Welt geschaffen. Die ganze Welt ist zu ihm oder in ihn hineingeschaffen. Das heißt, sie kann nur existieren, weil Christus existiert, weil Jesus, unser Herr, existiert. Also alles ist durch ihn geschaffen, alles ist zu ihm hingeschaffen und alles besteht nur in ihm, hat sein Dasein in ihm. Wenn er nicht wäre, gäbe es alles nicht, gäbe es uns nicht. Alles im Universum, in der Schöpfung, im ganzen Universum, im ganzen Kosmos ist so ausgelegt, dass es nur daseinsmäßig da sein kann, leben kann, existieren kann, weil es einen Jesus gibt. So ist das geschaffen. Und Paulus sagt, ihr mit euren Götzen alle, ja, ihr Eigentlich habt ihr euer Dasein in ihm. Ihr seid so geschaffen, dass ihr Leben erhaltet durch ihn. Ihr kennt ihn nicht, er erklärt es ja in seiner Predigt. Ihr dient ihm auch nicht. Ihr fragt nicht nach ihm. Ihr geht den Göttern nach und ihr dient diesen Göttern. All diese Dinge. Aber wisst ihr, was ihr gar nicht wisst, ist Realität. Ihr seid am Leben, weil er euch umgibt. Nur der Ungläubige, sagt die Bibel, kann Gott nicht wahrnehmen. Richtig? Es ist unmöglich. Du kannst einem Ungläubigen nicht sagen, glaube an Gott, ihn gibt es, der ist da. Der Ungläubige muss dich und mich anschauen können, ansehen können, betasten können und muss sagen, wenn er dich und mich anfasst, muss er sagen können, der Ungläubige, aha, so fühlt sich also Gott an. So fühlt sich Gott an. Wir sind der Brief Christi. Welch eine Herausforderung, auch für einen Alltag. Welch aber auch eine Gnade und eine Befähigung. Und der Herr hat gesagt, ich habe euch befähigt, als Glieder meines Körpers zu leben. Befähigt. In ihm leben wir, haben wir unser Dasein. Und dann, ich sage das neulich schon mal, und weben wir. Und weben wir. Das heißt also, sollen wir alle Webstühle irgendwie einrichten? Sollen wir irgendwie was unternehmen? Dieses Weben, verstehst du? Also manches tun, das ist mir dann sage ich mir, wenn ich das lese, was fange ich da mal? In ihm webe ich. Ja, jetzt webe ich in ihm. Ja, was weben wir denn nun? Was weben wir denn jetzt? Ja? Verstehen wir? So, das sagt doch erstmal gar nichts. Und es heißt, das Wort, das da steht im Griechischen, das kommt von kineo, weben, kineo. Es heißt Bewegung in Bewegung setzen. Also in ihm haben wir unser Dasein und in ihm bewegen wir uns. Wo immer ich gehe, ist Jesus um mich herum. Wo immer du gehst, ist Jesus um dich herum. Wir bewegen uns in ihm. Ich gehe dahin, Jesus ist um mich herum. Ich gehe in diese Richtung, Jesus ist um mich herum. Ich gehe zu einem Kranken, lege ihm die Hände auf, sagt Jesus, oh gut, lass uns ihn berühren. Ich berühre ihn und seine Kraft schießt in den Kranken. Verstehst du? Ich muss mich gar nicht anstrengen. Er hat ja einen Körper, Jesus hat ja einen Körper, er hat ja die Gemeinde, er hat dich und mich. Und ich bin ein Glied dieses Körpers. Und jetzt nimmt er den kleinen Finger und sagt, da leg ihn mal auf die kranke Person. Und dann lege ich ihn auf die kranke Person und dann kommt er mit seiner Kraft. Und dann hören wir auch mal auf, irgendwelche Leute hochzuheben. Wenn dieser Mann, diese Frau Gottes, wenn die. Ich frage mich, wann denn du und ich? Denn wir sind alle berufen, als Leib Christi in ihm zu leben. Und Paulus sagt diesen Ungläubigen, egal wo immer ihr läuft, das ist ja Gottes Allgegenwart. Egal, wo immer ihr euch bewegt, Gott ist überall gegenwärtig. In diesem Gott, ihr bewegt euch, wo immer ihr seid, der ist immer um euch herum. Ihr könnt diesem Gott, dem ihr einen Altar gebaut habt, mit keinen Namen, no name Gott, den kenne ich, aber wo immer ihr lauft, der ist da. Und ich bringe euch jetzt seine Worte, sagte Paulus. So, in ihm bewegen wir uns. Und das macht das Leben irgendwie easy, leicht. Du musst nicht krampfen. Hoffentlich habe ich jetzt genug Glauben, wenn ich jetzt für die Person bete. Hoffentlich habe ich genug Glauben. Versteh mal. Jesus sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, reicht das. Ich glaube, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Glaubst du das auch, dass du einer bist? Ich glaube, dass ich ein Glied am Körper von Jesus bin. Glaubst du, dass du ein Glied vom Körper an Jesus bist? Also wenn dieser Körper der Körper von Jesus ist, dann berührt durch uns immer Jesus die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir jemanden berühren, wir müssen nichts stressen. Wir müssen nichts hervorpressen. Wir müssen nichts irgendwie bezwingen. Wir sagen, hier Jesus, du wolltest mein Fleisch, du kamst mit deinem Geist rein. Hier hast du mein Fleisch, dein Geist lebt in mir. Wo willst du die Hand hinhaben? Wo soll der Fuß hinlaufen, Herr? Wo soll ich mich demütigen? Und manchmal wird der Herr, wenn du mit ihm sprichst und du denkst, der hat mir Unrecht getan. Wie kann man so mit mir umgehen? Wenn du mit dem Herrn, sprich mal, nicht mit den Menschen, mit den Brüdern und Schwestern. Du, der hat mich so niedergemacht. Ja, klar. Du sagst, hey, rede nicht zu mir jemandem. Ich habe das Recht zu reden, wenn man mich gekränkt hat. Nö. Überleg mal, wir versauen deine Sünden alle raus. Nein, du kannst ganz sagen, geh mal zu Gott und frage ihn, Herr, habe ich das Recht, mich jetzt aufzuregen und über diese Person mich zu beschweren? Dein Vater wird dir sagen, nein, sei großzügig. Vergib dieser Person, so wie ich dir durch meinen Sohn vergeben habe. Vergib dieser Person, das wird er dir sagen. Da wir ihn aber nicht hören oder vielleicht am liebsten auch in so Momenten gar nicht hören wollen, denn wir wollen ja unsere eigene Gerechtigkeit durchbringen. Ich habe nämlich Recht, man hat mich verletzt, man hat mir wehgetan und das muss jetzt mal auf den Tisch. Oh, oh, da hast du gerade den Splitter deines Bruders gesehen. Pass auf, wenn dein Balken auf den Tisch kracht. Das gibt vielleicht ganz andere Erschütterungen. Da will ich doch lieber mit meinem Vater im Himmel reden, wie gehe ich mit dieser mich verletzt habenden Situation um. Herr, es hat mich verletzt. Wenn du dann aber erstmal geübt bist, mit dem Vater zu laufen, dann wirst du überhaupt das Böse nicht mehr zurechnen. Du wirst das gar nicht mehr zurechnen, denn dann lebst du 1. Korinther 13. Irgendwo war die Tage jemand, dass man dem nicht verletzt. Sag ich, du kannst diese Person nicht verletzen. Ach so, eine Frau, erzähl mal, nicht, dass ich meinen Mann verletze. Ich sag, du kannst deinen Mann nicht verletzen. Dein Mann lebt 1. Korinther 13. Die Liebe erträgt alles, sie rechnet das Böse nicht zu. Dein Mann ist voll 1. Korinther 13 Mann. Also sag ich, mach dir keine Sorgen, Frau, egal was ist, mach dir keine Sorgen, dein Mann rechnet es dir nicht zu. Und ich habe so rübergeschielt zu ihm. Und er hat gesagt, ja, Halleluja, voll im Glauben, ne? Ja. Also in ihm bewegen wir uns. In ihm bewegen wir uns. In ihm sind wir. Was sagt die Bibel? Christus ist in uns, richtig? Und was sagt sie noch? Wir sind in Christus. Stimmt das? Steht das auch in deiner Bibel? Wir sind in Jesus. Was heißt, wenn ich in Jesus drin bin, dann ist er doch um mich herum, oder nicht? Also wenn ich jetzt hier in dich reinklettere, dann bin ich in dir drin dann und du bist um mich herum, richtig? Ja, das geht nicht. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Nein, okay, nein, es geht jetzt wirklich nicht. Nein, okay, also verstehe. Wir sind Jesus, durch den Heiligen Geist ist er in uns. Ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch machen. Und ihr seid in Christus. Das heißt, Paulus sagt, in ihm haben wir unser Dasein und in ihm weben, also in ihm bewegen wir uns, in ihm haben wir unseren Gang, in ihm setzen wir uns auch in Bewegung. Wenn ich etwas tue, wenn ich einen Auftrag für ihn tun will, dann weiß ich, oh, ich gehe jetzt nicht allein, anderen das Evangelium zu bringen. Ich gehe jetzt nicht allein vielleicht in dieses traurige Umfeld, wo jetzt dringend göttliche Hilfe nötig ist. Nein, in dieses Umfeld des Leides und der Trauer, ich bewege mich in ihm dorthin. Ich weiß, wenn ich jetzt dorthin gehe, er ist in mir und er umgibt mich. Er ist in mir und er umgibt mich. Wo immer ich hinlaufe, er ist da. Verstehst du? Merkt ihr, dass der Teufel etwas gemacht hat? Der hat dieses Christus in uns und wir in Christus. Der hat das zu religiösen Floskeln gemacht. Und weil wir uns oft gar nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was lesen wir da überhaupt? Was kriegen wir denn da als Geburtstagsvers? In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm setzen wir uns in Bewegung. Wo ich bin, da ist er. Ich laufe hier rüber, er ist da. Der Unsichtbare ist da. Und du wirst manches Mal, wie ich am Anfang sagte, auch wenn der Heilige Geist es möchte, dann wirst du durch die Offenbarung des Geistes, durch Geisterunterscheidung, wirst du in die geistliche Welt schauen und du wirst wissen, oh, das ist ja Jesus. Ich weiß, als junger Christ Ich stand, also wie gesagt, wir haben sehr viel Zeit auch mit Gebet verbracht und unsere Hauptbeschäftigung und Hauptliebe war, den Herrn zu lieben. Und ich weiß, so am Anfang habe ich ganz hinten letzte Reihe gesessen, als ich frisch in die Gemeinde kam. Später war ich dann so Mitte, halb rechts. Aber da war es schon so richtig, oh, da war ich schon so eingenommen von ihm. Und ich weiß, wenn wir so in Anbetung waren, und während der Anbetung, und auf einmal sah ich den Himmel offen. Dann sah ich den Vater und den Sohn. Und dann sah ich, wie sie sprachen. Wie sah ich das? Durch Geisterunterscheidung wusste ich, das sind die beiden. Ich wusste damals gar nicht mal, dass es Geisterunterscheidung gibt. Und ich höre nur, wie sie sagen, sie lächeln mich an und sagen, wir haben Wohlgefallen an dir. Und ich hatte manche Fehler. Ich war ein junger Christ. Wir haben Wohlgefallen an dir. Und so, es war eine ganze Zeit in der Anbetung und die Anbetung ging und ich betete ihn an. Ein andermal, da auch, dann sah ich, das war nicht so Kanzelchen, wie wir hier haben, das man mal wegschieben kann, sondern wir hatten schon bei uns so was Mächtiges stehen. Da konntest du dich hinter verstecken und wenn du Angst hattest und zitterstest, konntest du dich auch festhalten, dass du nicht umfällst. So. Also dahinter, aber jetzt sah ich, ich bin am Beten und auf einmal sehe ich in der Geistlichen, ich sehe unsere Kanzel und ich sehe, wie da die Reben runter sind und ich sehe von oben der Kanzel, also hoch bis am Boden, riesige Trauben. Aber sowas von fetten, riesigen Trauben, also du hättest fast den Wunsch verspürt, zur Kanzel zu gehen und da mal reinzubeißen. Aber da wäre ja nur Holz gewesen. Aber siehst du, und dann ist es so in der Anbetung. Und du siehst das. Und der Herr sagt, wenn du in mir bleibst, Herbert, dann wirst du viel Frucht bringen. Siehst du diese mächtige Frucht? Wenn du in mir bleibst, wirst du mächtige Frucht bringen. Deshalb bleibe in mir. Verstehst du? Der Herr will sich mitteilen. Und für mich wäre es todbringend. Ich würde auch aufhören zu predigen. Ich würde das aufhören. Also ich habe keinen Bock, irgendeine Religion, auch keine pfingstliche Religion zu vermitteln. Aber ich versuche und ich glaube, dass der Heilige Geist dich in deinem Geist mitnimmt und dich erfasst, dass wir solche Menschen alle sind, die sagen, ich will mit meinem Vater reden und ich will ihn zu mir reden lassen. Ich will in Beziehung mit ihm leben. Unsere Gemeinschaft, das ist doch, was Johannes sagt in seinem ersten Brief. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist und ihr auch Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn habt. Gemeinschaft bedeutet Gemeinschaft. Da ist man zusammen. Also der eine wohnt in Norddeutschland, der andere in Süddeutschland und wir sehen uns einmal im Jahr, aber wir haben eine tolle Gemeinschaft. Nein, Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Und das ist das, was ja Johannes sagt, was unsere Hände, 1. Johannes Kapitel 1, was unsere Hände betasten, was wir mit unseren Augen sehen, was wir fühlen, das verkündigen wir euch. Ihr sollt auch betasten können, ihr sollt auch fühlen können, ihr sollt auch wahrnehmen können. Wir sind dazu geschaffen, eigentlich sind wir ja von Gott geschaffen, voll in der geistlichen Welt zu leben. Nur durch den Sündenfall sind wir hier in dieser irdischen Welt. Und der Großteil Dominanz ist durch unsere Seele und Körper in diesem Dasein. Bei Adam und Eva war es andersrum. Da war voll im Geist, voll in der sichtbaren, sie waren sichtbar und lebten sichtbar in der unsichtbaren Welt. Das Körperliche, das hat überhaupt keinen Punkt, keinen Raum. Die wussten nicht mal, dass sie nackt waren. Weil da hat keiner drauf geguckt, wenn du es mal einfach willst. Aber ich spreche, vor allem war es ja auch die geistliche Nacktheit, die über sie kam, als sie gesündigt haben. Bei uns sagen wir, das war eines unserer Lieblingssongs. Wenn ich alleine bin, singe ich das oft. Da hieß es immer, er geht mit mir. Ich singe dann gern, und du gehst mit mir. Und er geht mit mir, und er spricht mit mir, und er sagt mir, Kind, du bist mein. Vor allem, was ich singe, auch jetzt singe immer wieder, Jesus ist hier. Wenn ich im Alltag unterwegs bin, dann kommt es aus meinem Geist heraus, Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, drum glaube nur. Und Jesus ist jetzt hier und er möchte zu dir sprechen. Er möchte sich dir mitteilen. Er möchte gerne der Mittelpunkt in deinem und meinem Leben sein. Und du bist willkommen, Jesus. Das darfst du und sollst du, nicht nur im Gottesdienst, sondern wirklich im Alltag, ob Tag oder Nacht. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Dankeschön, Jesus, dass du hier bist. Der Unsichtbare ist hier, mitten unter uns. Jesus ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Halleluja, ich preise dich, Herr. Ich gebe dir Ehre. Lob preise dich und danke dir. Danke, Herr. Oh, Jesus. Halleluja. Der Herr sagt, verzage nicht. Verzage nicht in deinem Umstand, in deiner Situation. Die Umstände scheinen so zu sein, als könnte da keiner drüber Herr werden. Weil Jesus sagt, ich bin Herr darüber. Verzage nicht, ich bin Herr darüber. Und ich habe die Fäden in der Hand. Und ich kümmere mich darum. Danke, Herr, dass du meine Schwester segnest und dass das ganz tief auch in sie hineinfällt. Danke, dass du dich um sie kümmerst. Dass du dich um sie kümmerst. Halleluja. Dankeschön, Herr. Danke, Jesus. Ich preise dich. Als ich heute Nachmittag mich vorbereitete auf diesen Gottesdienst, dann hat der Herr mich an dich kam und erinnert. Und der Herr hat gesagt, es gibt manche Sachen, die für dich, ich sag mal, noch unbefriedigend sind. Und der Herr sagt, du wünschst dir da ganz dringende Veränderung. Und der Herr sagt, du wünschst eine Veränderung in deinem persönlichen, familiären Umfeld und Geschehen. Und du hast Dinge in deinem Herzen, wo du auf Antwort wartest. Der Herr sagt, ich habe alles in meiner Hand und ich bin dabei, die Wege zu ebnen. Vertrau mir, sagt er, ich bin dabei, dir die Wege und deiner Familie die Wege zu ebnen. Ich ebne eure Wege. Ich ebne diese Wege. Oh, Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus ist hier. Um deinen Sohn kümmert er sich. Der sagt, du kannst entspannen. Ich kümmere mich um deinen Sohn. Sei einfach nur Mama. Sei Mama und Freundin. Das andere macht er. Ja, das andere macht er. Oh, Jesus. Jesus, du bist hier. Oh, glory and honor and worship and praise. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, denn Jesus ist hier. Ja, du hast eine gute Zukunft für uns, Herr. Eine gute Zukunft. Er sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Gedanken, dir Hoffnung und Zukunft zu geben. Gedanken, um dir Hoffnung und Zukunft zu geben. Das macht der Herr. Hoffnung und Zukunft. Oh, Halleluja, we worship Jesus. Halleluja.